Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Das Thema, weiß ich nicht, ob ich mir das selber gewählt habe, ist ein bisschen doof. Eigentlich ist es doof. Weil man sagt, man kann sagen, natürlich braucht jeder Mensch eine Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft. Aber der Hintergrund ist ein etwas tieferer. Wir haben in Österreich 18 Religionsgemeinschaften und einigermaßen beunruhigend ist, dass diese Religionsgemeinschaften nicht Gemeinschaften heißen, sondern Gesellschaften. Das klingt so nach Gesellschaftsvertrag. Was ist der Hintergrund? Dass die Buddhisten gesagt haben, Buddhist sein kann man auch alleine. Also dazu braucht man keine Gemeinde. Ob das jetzt für alle Buddhisten zutrifft, weiß ich nicht. Also hier steckt dahinter die Frage, der Einzelne und die Gemeinschaft. Ich habe gerade mein 13. Buch geschrieben, das soll heißen der Einzelne oder die Hochschätzung des Einzelnen. Es scheint wenig Interesse daran zu bestehen, ein solches Buch zu veröffentlichen, weil man sagt, der Markt gibt das nicht her. Ich glaube, dass das nicht stimmt, weil das heute aktueller denn je ist. Ich glaube, ich schalte mal kurz mein Diktaphon ein, dann kann ich das mitschneiden, dann kann man sich auch immer rechtfertigen, wenn man angezeigt wird, dass man etwas Falsches gesagt hat. Also das Verhältnis vom Einzelnen zur Gemeinschaft ist mindestens seit der Neuzeit ein zentrales Thema. Also warum das Buch der Einzelne im Verhältnis zur Gemeinschaft? Aus vielen Gründen. Auf der negativen Seite gibt es einen zunehmenden Individualismus und Egoismus. Ich bin ich. Der andere interessiert mich nicht. Und das andere ist, dass wir in der kirchlichen Struktur, jetzt sage ich schon etwas Gefährliches, aber ich stehe dazu, in der kirchlichen Struktur, nicht im Inhalt, etwas Kommunistisches haben. Im Kommunismus hieß das, der Staat ist alles, du bist nichts, füge dich ein. Und ein Teil der Kirchengeschichte lief genauso. Die Kirche ist alles, du bist nichts, füge dich gefälligst ein. Extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche kein Heil. Also entweder du fügst dich ein in die Struktur der Kirche oder du gehst deines Heiles, deines ewigen Heiles. Verlustig, und so kann es nicht sein, meine Damen und Herren, denn wir haben 1,4 Milliarden Katholiken, ist der größte Weltkonzern, seit 2000 Jahren funktioniert immer noch, plus minus. Das hieße aber, dass 6,6 Milliarden Menschen außerhalb des Heiles wären. Das kann nicht sein. Wir Katholiken sind trotz allem, obwohl wir viele sind, eine Minderheit in der Welt. Und zu meinen, wir hätten diesen Absolutheitsanspruch, dass nur wer in der Kirche ist, sozusagen auch ins ewige Leben kommt, das scheint mir unplausibel. Und so hat es Gott sei Dank auch das Zweite Vatikanische Konzil gefasst. Jesus Christus ist für alle gestorben. Und die Kirche gibt ihren Absolutheitsanspruch auf und sagt, alle Religionen haben Wahrheitscharakter. Ich habe ja jetzt in unserer Kirche vor einiger Zeit lange mit David Steindl-Rast diskutiert. Da waren 500 Menschen ungefähr, ist auch aufgenommen worden. Können Sie auf unserer Homepage anschauen. Und da kam doch zum Ausdruck, dass er sagte, das Göttliche ist in jedem Menschen, das sage ich auch. Und die unterschiedlichen Religionen haben in diesen Fluss, der in uns allen fließt, unterschiedliche Bohrlöcher gebohrt. Und der eine schaut von dort auf die Religion und der andere von dort und der andere von dort. Ich will nicht sagen, dass deswegen alles gleichgültig ist, aber zu meinen, ein Großteil der Weltmenschen seien vom Heil ausgeschlossen, weil nur wir es haben, scheint mir unplausibel. Und die Kirche hat das auch 1965 aufgegeben, diesen Absolutheitsanspruch. Sie hat ein einziges Wort hineingeschrieben ins Zweite Vatikanische Konzil und das heißt subsistet. Die Wahrheit Gottes unterliegt der Lehre der Kirche. Nicht sie hat sie. Weil unsere Philosophie ist, die Wahrheit ist eine lebendige Person und eine lebendige Person hat man nie, weil die sich verändert. Auch das, was wir mit Liebe bezeichnen, hat man nie. Das ist je neu zu erringen. Lesen Sie mal von Max Frisch diesen schönen Aphorismus. Wer sich ein Bild vom anderen macht, feststellt ihn fest, sagt, so ist er eben. Und das ist das Ende der Liebe. Und so ist das mit Gott auch. Wir dürfen ihn nicht feststellen. Wir können nicht sagen, so ist er eben. Wir haben ihn. Und das ist die Gefahr aller großen Systeme, auch der katholischen Kirche, dass wir aus einer lebendigen Person einen Ismus machen. Ein Katholizismus. Wie den Kommunismus. Und Ismen sind immer Ideologien. Man macht geschlossene Systeme und sagt, jetzt haben wir es. Wir geben euch ein paar Sätze vor, euch Katholiken, ihr seid eh nicht sehr intelligent, lernt die Sätze auswendig und dann seid ihr gut katholisch. Und das geht so nicht mehr, meine Damen und Herren. Bis hin zu Bischöfen werden Formeln verkauft, das wird langsam besser und die Bischöfe und Priester, manche jedenfalls, verstehen diese Formeln selber nicht. Ich wiederhole nochmal, ich fragte Professor Gerhard Ludwig Müller, der Professor, der war mein Dogmatikprofessor, später Vorsitzender der Glaubenskongregation in Rom, Kardinal. Herr Professor, ich verstehe einen Satz nicht. Sie kennen das Beispiel schon, aber ich sage es noch einmal, weil es zum Thema passt. Sagt er, ja, so ein 2-Meter-Mann. Ja, junger Kollege, welchen Satz verstehen Sie denn nicht? Ich sage den Satz, wir sind durch das Leiden unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von unseren Sünden erlöst. Ich verstehe den Satz nicht. Legt er seine große Hand auf meine Schulter und sagt, junger Kollege, es ist ganz einfach. Durch das Leiden Jesu Christi am Kreuz sind wir von unseren Sünden erlöst. Ich sage, Professor, danke. Durch die Wiederholung wird es nicht besser. Ich verstehe es nicht. Also Formeln, Formeln, Formeln. Kirche ist alles, Kirche weiß alles und das bricht gerade. Große Systeme, das wissen wir aus der Systemtheorie, neigen zur Selbstreferenzialität. Also immer wieder im eigenen Saft drehen, eine Enzyklika schreiben, wie schon mein Vorgänger Johannes Paul II. Sagte, wie schon mein Vorgänger Paul VI. Sagte, ja, ja. Franziskus ist der Erste, der das aufgebrochen hat, der mal auch normale Menschen zitiert hat. Ich glaube sogar, ich weiß nicht genau, ob es bei Ratzinger schon war, der hat Friedrich Nietzsche mal zitiert. Ich habe mal einem Mönch gesagt, lies mal Friedrich Nietzsche, hat er gesagt, wenn ich das meinem absage, fliege ich raus. Das heißt, wir haben bis heute, jedenfalls was so die gesamte Struktur der Kirche betrifft, etwas Apodiktisches, auch etwas Totalitäres. Wir haben noch immer Gedankenverbote, meine Damen und Herren. Wir brauchen freie Meinungsäußerung, wie hier. Als ich Priester wurde, vor jetzt schon 15 Jahren, fragte der Kardinal mich, Matthias, was willst du von der Kirche? Habe ich gesagt, geben Sie Gedankenfreiheit hier. Und das muss man trainieren, das muss man schon im Priesterseminar trainieren. Das hatten wir schon in der Scholastik im 13. Jahrhundert, eine Argumentationsform einzuüben. Also Thomas von Aquin, die ganze große Summe der Theologie von Thomas von Aquin besteht aus dieser Methode. Jemand argumentiert etwas, bevor ich antworte, wiederhole ich sein Argument. Ich mache es sogar stark und dann erst antworte ich. So müsste man im Priesterseminar oder auch unter uns diskutieren. Du bist für die Todesstrafe und du bist gegen die Todesstrafe. Und jetzt wird argumentiert. Du bist für die Abtreibung und du bist gegen die Abtreibung. Was sind die Argumente? Warum sage ich das? Weil das in der Öffentlichkeit nicht mehr anders geht. Wenn ich Mitglied der Bioethikkommission bin, kann ich nicht sagen, der Papst will das nicht oder die Kirche will das nicht. Das interessiert keinen, meine Damen und Herren. Ich war ja lange, 15 Jahre habe ich ja für Brüssel gearbeitet, für die Ethikkommission. Die Kirche ist der eine unter vielen NGOs. Das sind die Grünen und da sind die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber und die Kirche hat auch einen Vertreter. Das heißt, wir müssen ja nicht glauben, dass das Christentum noch irgendeinen einzigen Einfluss in der Welt hätte. Also da kann man sagen, wozu brauchen wir es dann? Wozu brauchen wir die Kirche? Wozu brauchen wir die Gemeinschaft? Und das ist mein Punkt, den ich heute machen möchte, der aber etwas kompliziert ist. Also ich werde manche Beispiele bringen. Ich hoffe, es fühlt sich nicht jeder von Ihnen angesprochen, aber es könnte sein, dass jemand sich wiedererkennt in manchem, was ich da versuche auszuführen. Also warum ist dieses Thema eigentlich dumm? Weil der Mensch als Gemeinschaftswesen geboren wird. Also soweit ich weiß, sind wir durch zwei Eltern gezeugt worden. Das kann man heute auch zum Teil künstlich machen mit In-vitro-Fertilisation. Aber wir brauchen immer noch einen Samen und eine Eizelle. Bisher geht es noch nicht anders, Gott sei Dank. Das wird auch noch lange so bleiben. Also wir kommen durch eine Gemeinschaft zur Welt. Und zwar in einer sehr, sehr besonderen Weise, auf doppelte besondere Weise. Das eine ist, dass niemand von uns gefragt worden ist, ob er leben will. Das habe ich oft gesagt. Wir müssen viel, viel entscheiden im Leben. Die wichtigste Entscheidung unseres Lebens, nämlich, dass wir überhaupt existieren, haben andere für uns getroffen. Die Eltern haben uns gezeugt, ohne uns zu fragen. Kann man schön finden, man kann dankbar dafür sein, aber ich treffe auch viele Menschen, die nicht dankbar für ihr Leben sind, weil es furchtbar ist. Also immer so diese frommen Sprüche, sei dankbar für dein Leben, würde ich sagen, das überlass mal mir, ob ich dankbar dafür bin. Ja, ist meine Entscheidung. Manche sind nicht sehr dankbar dafür. Und das muss man respektieren. Also ungefragt, wie Heidegger sagen würde, ins Leben geworfen, das sagen wir von Hunden auch, ein Wurf, Hunde, aber der Hund kann darüber nicht nachdenken. Das heißt, wir sind ungefragt ins Leben geworfen durch die Gemeinschaft der Eltern, seien sie jetzt verheiratet oder in Vitro-Fertilisation oder was auch immer. So sind wir jetzt da. Das heißt, wir sind von Hause aus ein Gemeinschaftswesen und zwar ein besonderes. Wir kommen nämlich besonders unreif zur Welt. Das wissen die Gynäkologen unter uns und andere vielleicht auch. Aufgrund der Komplexität des Menschen müssten wir mindestens 2 Jahre im Mutterleib sein, um einigermaßen reif auf die Welt zu kommen. Dann passen wir aber nicht mehr durch den Geburtskanal durch, dann sind wir schon zu groß, also kommen wir nach 9 Monaten auf die Welt. Und das hat aber zur Folge, dass wir vollkommen unreif sind. Also ich habe ja viele Freunde, die auch zu mir in die Kirche kommen, Professoren, mal so Menschen von der Bodenkultur gefragt, wie das eigentlich mit Tieren ist. Da hat mir ein Freund gesagt, ein Schaf kann mit einem halben Jahr sich schon alleine ernähren. Und wahrscheinlich ist es für die Kühe auch, von Pferden weiß ich es auch. Also ein Mensch kann mit einem Jahr nicht alleine leben. Also sagen wir, bis zum zweiten, dritten, vierten Lebensjahr sind wir total abhängig von den Eltern. Sie kennen diese unethischen Kaspar-Hauser-Versuche, die im Krieg gemacht wurden in Russland, wo man Neugeborene zwar ernährt hat, man hat ihnen was zu essen gegeben, aber man hat sie weder berührt, noch mit ihnen gesprochen, noch sie angeschaut. Kinder sind alle gestorben. Da gilt das Wort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also es reicht nicht, jemanden zu ernähren, sondern der Mensch ist existenziell angewiesen auf Beziehung. Das heißt, er ist von Hause aus ein Gemeinschaftswesen. Insofern erübrigt sich der Titel des heutigen Vortrags, braucht der Christ eine Gemeinschaft. Jeder Mensch braucht eine Gemeinschaft, weil er von einer Gemeinschaft herkommt, von den Eltern, und absolut hilflos auf diese Welt kommt und ohne die Gemeinschaft sterben würde. Insofern ist die Frage beantwortet, aber sie hat dann doch etwas tieferen Hintergrund, nämlich wie ist denn das Verhältnis von Gemeinschaft und Einzelnen? Und jetzt ist die Frage, welche Kriterien habe ich, um darauf eine Antwort zu geben? Jetzt muss ich es biblisch machen, wir sind hier in einer christlichen Veranstaltung, ein Buddhist würde es vielleicht buddhistisch machen und ein Hindu hinduistisch, ich mache es halt christlich. Also wo haben wir überhaupt einen Orientierungspunkt für die Frage, wie wir leben sollen? Kommen Sie nur, es gibt sicher noch einen Platz irgendwo. Also das Wort Orientierung kommt von Orient, Oriri, aufgehen, die Sonne, wo ist die Sonne, wo ist das Licht, wo ist unsere Orientierung? Na, Sie wissen schon, muss ja kommen. Also ein Mensch, der Logos Gottes, die Logik Gottes wird Mensch, haben wir Weihnachten gefeiert. Also er ist der Maßstab. Wir haben keine Philosophie, wir haben Gott sei Dank Philosophie. Ich war jetzt in Heiligenkreuz, da wurde Frau Professor Gerhard Falkowitz verabschiedet und da ging es um das Verhältnis von Philosophie und Theologie und siehe da, was ich sehr schön und überraschend fand, dass doch alle Vortragenden gesagt haben, wir brauchen sehr viel Philosophie. Ich würde auch den Priesteramtskandidaten und den Bischöfen empfehlen, die Priester mehr Philosophie studieren zu lassen, weil du durch die Philosophie einen Zugang zur Welt bekommst und nicht gleich mit dem lieben Gott anfängst, sondern mit Begrifflichkeiten, die die Welt beschreiben. Ich weiß noch, als ich mit 31 Jahren bei den Jesuiten anfing, Philosophie zu studieren, war ich total überrascht. Ich hatte immerhin schon 2 Studien, Pharmazie und Medizin, dass der erste Professor, ein Professor für Sprachphilosophie, gleichzeitig ein katholischer Priester war, weil fast alle Jesuiten sind katholische Priester. Es gibt nur noch wenige Laien im Orden. War für mich undenkbar, dass ein Priester gleichzeitig ein denkender Philosoph ist. Mein Onkel war Pfarrer, auch ein ganz gebildeter Mann, der Bruder meines Vaters, aber irgendwie war ein Pfarrer für mich immer, gut, um den Priester und Pfarrer nochmal zu unterscheiden, ich bin 25 Jahre jetzt an der Uni und davon war ich 15 Jahre Priester und jetzt bin ich seit 3 Jahren Pfarrer. Das ist schon ein großer Unterschied. Also der Pfarrer ist halt für eine Gemeinde zuständig mit viel Verwaltungsaufgaben. An der Uni geht es anders zu. Also das Denken des Menschen ist wichtig und das kam in Heiligenkreuz zum Vorschein, weil Frau Professor Gerhard Falkowitz ist eine Philosophin und auch in Heiligenkreuz wird Philosophie unterrichtet. Was übrigens nicht selbstverständlich ist, ein Großteil der protestantischen Theologie lehnt das ab. Denn Luther hat gesagt, mit Philosophie können wir nichts anfangen. Die Vernunft des Menschen ist verderbt. Aristoteles den Heiden, den können wir gar nicht gebrauchen. Und Thomas von Aquin ist das größte Schwatzmaul aller Zeiten. Also das hat sich auch geändert, aber mit Luther beginnend Luther meinte, man kann nur aus der Bibel etwas lernen, nicht aus der Philosophie. Das war immer anders in der katholischen Tradition. Wir haben ein eigenes Fach in der Ausbildung, philosophische Gotteslehre. Und ich behaupte, dass wir mehr Philosophie brauchen, weil wir mehr denken müssen. Glauben hat was mit Denken zu tun. Fides querens intellectum. Der Glaube sucht den Intellekt. Anselm von Canterbury. So sind die Universitäten entstanden. Das europäische Christentum, vor allem das katholische, leidet unter einer Denkfaulheit. Und deswegen ist es gut, dass ihr hier seid, dass ihr ein bisschen Gedanken macht. Wir denken immer, wurde auch den Kindern so beigebracht, das musst du glauben, das verstehst du sowieso nicht und frag nicht so viel. Doch, Leute, wir müssen mehr fragen, wir müssen mehr reflektieren, wir müssen mehr über unser Leben nachdenken. Die Selbstverständlichkeiten brechen total auseinander. Ich schwöre es euch, in der Kirche, ich habe im 5. Bezirk eine Direktorin einer Volksschule, die hat 350 Schüler, davon sind noch 27 Christen. Und wir haben in Wien 80% Katholiken gehabt vor 20 Jahren, heute sind wir bei 20%. Und das geht noch weiter runter, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, und zwar jeder Einzelne, und jetzt komme ich zum Verhältnis von Einzelnen und Gesellschaft oder Gemeinschaft oder Kirchengemeinde. Jeder Einzelne muss sich auf den Weg machen. Jeder Einzelne und jede Einzelne muss Auskunft geben können über den christlichen Glauben. Ich bin ja immer etwas forsch, ihr wisst das schon, ich sage einfach Dinge, so wie ich sie denke. Ich gehe manchmal zu Empfängen oder öfter, dann kommen Politiker auf mich zu, Minister und so weiter und sagen, Herr Professor, ich bin so traurig, dass das Christentum in Europa so verdunstet. Und dann sage ich immer, sagen Sie mal, was können Sie mir sagen zur Dreifaltigkeit? Das macht uns ja Riesenprobleme mit den Muslimen, weil die Muslime denken, wir glauben an drei Götter und so weiter. Und dann treten die Damen und Herren immer 2 Meter zurück und sagen, ich bin ja kein Theologe. Und dann sage ich, sehen Sie, das ist das Problem. Wenn Sie keine Auskunft geben können über das Christentum, dann tragen Sie zum Atheismus Europas bei. Wie sollen Sie Ihren Kindern, die gar nicht mehr in die Kirche gehen, meistens erklären, warum sie sonntags in die Kirche gehen vielleicht? Wie sollen Sie Ihren Enkelkindern erklären, wenn die mal fragen, was heißt eigentlich Dreifaltigkeit? Also wir haben ein Nichtwissen in Europa, das schreit zum Himmel, das sage ich Ihnen. Ich stelle oft einmal so die Frage, mache ich jetzt hier heute nicht, keine Sorge. Warum ist der Sonntag der Sonntag? Sie können ja mal nach Hause gehen und darüber nachdenken. Das habe ich hier auch schon mal gestellt, die Frage. Also ich will mich nicht wiederholen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wie im Kommunismus stand in der Kirche lange Zeit die Gemeinschaft im Vordergrund. Die Gemeinschaft ist alles, die Kirche ist alles, die Gemeinschaft der Gläubigen ist alles und du bist ein Teil davon. Füge dich gefälligst ein. Das, meine Damen und Herren, müssen wir umdrehen. Du bist alles. Und die ganzen Sprüche, die im Neuen Testament stehen, haben ja etwas Wichtiges und Richtiges. Lebendige Steine. Ihr seid lebendige Steine. Ich sehe öfter, ich kenne den Dombaumeister sehr gut, wie da Steine repariert werden. Da gibt es noch eine Bauhütte, eine eigene, gibt es in jedem gotischen oder neben jedem gotischen Dom. Da sitzen die Steinmetze und behauen jeden einzelnen Stein. Der wird dann rausgesägt, wenn einer kaputt ist im Dom und wird durch einen neuen, handgearbeiteten Stein ersetzt. Und so sollen wir auch sein. Wir haben ja die ganze Sprüche. Ihr sollt lebendige Steine sein. Jeder einzelne Stein ist wichtig. Wenn ein Stein morsch ist und dann werden 2 Steine morsch, bricht das ganze Gebäude zusammen. Wir haben das gerade in unserer Kirche. Da fährt die U-Bahn drunter durch, die neue, 45 Meter unter der Kirche. Die U-Bahn-Baustelle ist so, dass sie einen Tunnel hat und einen Tunnelboden, ein Fundament. Und dieses Fundament ist gebrochen offensichtlich. Und dadurch hat sich unsere Kirche abgesenkt um 10 Zentimeter. Und es ist ein riesiger Riss entstanden oben in der Kuppel, riesiger Schaden. Und dann habe ich mal die Statiker, es waren 10 Statiker da, haben die gefragt, habe ich gefragt, man kann von oben drauf schauen auf die Kuppel, und es ist ein Riss. Dann haben die gesagt, wenn der Riss so breit ist, dass man eine Hand durchstecken kann und der erste Stein herunterfällt, dann bricht das ganze Gebäude zusammen. Sie kennen das Wort von Jesus Christus, der Schlussstein. Jedes gotische Gewölbe lebt vom Schlussstein, weil der Schlussstein die anderen Steine zusammenhält. Und jeder von uns soll, wie Jesus Christus, ein solcher Schlussstein sein. Und wenn einer krank ist, wird das ganze Gebäude zusammenbrechen. Deswegen geht es heute nicht mehr um die Gemeinschaft. Um die geht es sowieso, wir sind eine Gemeinschaft. Aber es geht um jeden Einzelnen. Und das haben wir schmählich vernachlässigt, das haben wir in der Politik so gemacht, das haben wir in der Kirche schon so gemacht. Ja, der Staat wird schon richten, ja, die Kirche wird schon richten. Immer wieder, gestern auch wieder Diskussion, ja, die Kirche müsste doch, die Kirche müsste doch, die Kirche müsste doch. Ja, wer denn? Ja, was sagt die Kirche zur künstlichen Intelligenz? Eine törichte Frage, was kann man dazu sagen? Sie ist da, wir müssen damit umgehen. Das ist weder gut noch schlecht, wir müssen damit umgehen lernen. Das heißt, die Leute erwarten immer eindeutige Antworten, die kriegst du nicht mehr in vielen Bereichen. Es ist alles sehr viel differenzierter geworden. Und jeder, der sich nicht auf den Weg macht, ihr alle ausgenommen, weil ihr ja hier seid, macht sich mitschuldig am Untergang des europäischen Abendlandes. Ich bin da fest überzeugt davon, das meine ich. Wir brauchen so etwas wie eine Bürgerwehr. Christen aller Länder, vereinigt euch. Es gibt sogar inzwischen Christenverfolgung unter Christen. Ein Freund von mir hat eine Gemeinschaft gegründet. Manche, die im Parlament sind, auch bei der ÖVP, sagen mir, wenn ich sage, dass ich sonntags in die Kirche gehe, werde ich schief angeschaut. Unter Wissenschaftlern auch. Sagen mir Naturwissenschaftler, wenn ich über meinen christlichen Glauben rede, falle ich bei meinen naturwissenschaftlichen Kollegen drunter durch. Sagen sogar berühmte Menschen, ich nenne jetzt keine Namen. Also jeder Einzelne, der nicht Auskunft geben kann, ist mitschuldig am Verdunsten des Christentums und am, ich will es jetzt nicht gleich sagen, Untergang des Abendlandes, aber auch das meine ich ganz ernst, weil sich das immer mehr zeigt. Europa ist total arm an Bodenschätzen. Wir haben kein Öl, wir haben keine seltenen Erden, wir haben nur Geist. Und wir haben einen guten Geist, wir haben eine gute Philosophiegeschichte, wir haben jüdischen Geist, wir haben griechischen Geist, wir haben römischen Geist, wir haben das Christentum. Und wenn wir das verlieren, meine Damen und Herren, dann ist Europa tot. Und wir beginnen bereits. Europa steht am Rande von drei Großmächten, von Russland, Amerika und China. Und wir müssen uns ganz schnell fragen, was können wir eigentlich beitragen, weiß ich jetzt, zum Frieden der Welt. Amerika beginnt Europa anzugreifen, will Grönland angreifen, will die NATO angreifen. Also die alten Pakte oder Pakte, wie sagt man, sind längst vorbei. So, und dann sitzen wir da und sagen, ja, da können wir nur zuschauen. Ja, das scheint so zu sein. Ich glaube, dass das aber nicht stimmt, sonst würde die ganze Bibel sinnlos sein. Immer in großen weltgeschichtlichen Krisen sind einzelne Menschen aufgestanden. Das war Benedikt von Nursia. Das war Franz von Assisi. Das war Dominikus mit dem Dominikanerorden. Das war Ignatius von Loyola. Das war sogar Luther. Später waren es Philosophen, Immanuel Kant und so weiter. Das heißt, nicht jeder von uns kann ein berühmter Heiliger werden. Aber dennoch ergeht der Ruf, an jeden Einzelnen von uns aufzustehen. Soweit es geht. Und woher ziehe ich diesen Auftrag? Also erstens aus einem Gleichnis des Neuen Testamentes, was ihr schon kennt, wo jemand beim Hochzeitsmahl nicht gut gekleidet ist und gefragt wird, warum bist du schlecht gekleidet? Und er konnte darauf keine Antwort geben. Das ist das Schlimmste. Wenn man sagt, ich habe kein anderes Gewand, ich habe nur das eine, hat man eine Rechtfertigung, hat man eine Begründung. Das Leben lebt von Begründung, meine Damen und Herren. Die Ethik lebt von Begründung. Ich konnte in der Bioethikkommission, wie gesagt, nur mit Begründungen punkten und nicht mit der Kirche. Das ist das sogenannte Autoritätsargument. Die Autorität sagt, das darf man nicht, also tu es nicht. Immanuel Kant macht den großen Unterschied zwischen aus Pflicht und pflichtgemäß. Pflichtgemäß heißt, ich tue etwas, weil mir die Autorität sagt, ich muss das tun. Und aus Pflicht heißt aus Einsicht, weil ich es verstanden habe. So, und jeder Einzelne, der in irgendwelchen Entscheidungspositionen steht, und das steht ihr alle, ob ihr Kinder habt, Enkelkinder habt, Beruf habt, was auch immer, muss sich rechtfertigen, letztlich vor Gericht, letztlich vor dem letzten Gericht Gottes, warum tue ich eigentlich etwas? Was sind meine Motivationen? Da kann ich nicht sagen, aber die Kirche hat mir gesagt, Mama hat mir gesagt, Papa hat mir gesagt. So wird es gefragt werden. Und wir haben den Menschen, das ist meine These, aus dieser Eigenverantwortung entlassen. Durch Strukturen. Kommunismus, DDR, kenne ich noch gut, sowjetisch besetzte Zone. Die Menschen haben gesagt, nach dem Mauerfall, jetzt sind wir frei, das ist ja schön, aber jetzt müssen wir uns ja selber anstrengen. Früher wurde uns gesagt, was wir zu tun haben. Und meine Damen und Herren, was zurzeit in Amerika passiert, aber ich will keinen politischen Vortrag halten, ist deswegen erschreckend, weil das zeigt, wie wenig Eigenstand die Menschen haben, dass sie wieder nach dem starken Mann rufen. Das haben wir schon mal gehabt. Das ist eine große Gefahr, wenn das Volk so abgestumpft ist oder gelangweilt oder desinteressiert ist. Ah, der starke Mann, der wird schon richten, dem rennen wir hinterher und so weiter und so weiter. Also was will ich damit sagen? Ich will jetzt keinen langen politischen Vortrag halten. Jeder Einzelne ist gefragt, aufzurüsten. Jetzt komme ich zu der Begründung dessen. Jeder von uns hat im Grunde zwei Identitäten. Das erste ist die Identität, die durch die Gemeinschaft gestiftet wird, also durch die Eltern. So werden wir auch meistens beurteilt. Übrigens haben wir uns so auch immer beurteilt in der Schule. Wir haben immer den Nachbarn gefragt, wir hatten damals schon einen Mercedes, mein Vater war in der Pharmaindustrie, und da haben wir den Nachbarn gefragt, wie schnell fährt denn dein Auto oder das Auto deines Vaters? Also unser fuhr damals 140, glaube ich, der erste Mercedes Diesel. Und dann haben wir uns also verglichen. Ja? Und so ist auch die erste Identitätszuschreibung auch bei Jesus. Also ich komme jetzt mal auf unseren Religionsstifter. Er ist doch des Zimmermanns Sohn. Ja, das ist er auch. Aber das ist nur die Hälfte seiner Identität. Das heißt, wir werden immer zunächst in unserer Identität beschrieben von außen her. Übrigens reden Kinder auch von sich so von außen her. Also der kleine Paul mit 2 Jahren fängt an zu sprechen und sagt, Paul, Output macht. Also er spricht so, wie andere über ihn sprechen. Und dann fängt er erst an, ich zu sagen. Ich habe das Auto kaputt gemacht. Und so werden wir in unserer Identität, Identität ist ein griechisches Wort, kein deutsches Wort, it heißt blepen, die Griechen wissen das ja noch, eine Form von Blicken, Aorist von Blicken, Anblicken. Die Identität entsteht durch das Angeblicktwerden, also vom Du her, also von der Gemeinschaft her. Die Mutter blickt mich an, ich blicke zurück. Die Mutter spricht mich an, ich spreche zurück. Da kommt das Wort Antwort, ich werde gewortet, angewortet und ich antworte zurück. Ich werde angeblickt und ich blicke zurück. Daher kommt das alte deutsche Wort Antlitz. Litz heißt blicken. Ich bin der Gegenblicker. Ich werde angeblickt und blicke zurück. Vom Menschen zunächst und dann auch von Gott. Also erst die Identität durch die Familie, durch die Gemeinschaft. Das ist auch gut so. Aber jetzt unser lieber Jesus, der Kleine, der sprengt diese Identität. Also wir sprechen immer von einer heiligen Familie, die war heilig, weil sie von innen her mit Gott verbunden war. Aber äußerlich durch die Umstände war die überhaupt nicht heilig. Die war ziemlich unruhig und Jesus hat jetzt die Familie, das ist jetzt ganz brutal, was ich sage, nicht so sehr geschätzt, ehrlich gesagt. Das kann man festmachen an zwei Stellen. Das erste ist, mit 12 Jahren haut er ab und bleibt im Tempel 3 Tage. Unglaublich, 3 Tage, da würden wir heute die Polizei rufen, aber so gab es damals noch kein Telefon in der Wüste. Also gehen die Eltern nach Jerusalem zurück und suchen ihn und finden ihn dann im Tempel. Und machen ihm Vorwürfe, das ist ganz normal. Wie konntest du uns das antun? Wir haben uns Sorgen gemacht und so weiter. Er reagiert darauf gar nicht. Er ist fast empört über diese ängstliche Frage der Eltern. So, wieso? Was wollt ihr von mir? Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Also was bedeutet das für uns? Was bedeutet das existenziell? Der Überstieg aus der Gemeinschaft der Familie hinein in die Gemeinschaft mit Gott, mit dem göttlichen Vater. Warum? Weil nur diese Anbindung an den göttlichen Vater mich in die Freiheit führt. Das habe ich ganz oft vorgetragen, muss ich hier nochmal kurz zusammenfassen. Die Abhängigkeit von Menschen macht auf Dauer unfrei. Mir hat mal jemand gesagt, ich bin eigentlich in meinem Leben nie vorgekommen, ich habe immer nur das getan, was andere von mir wollten. Der Auftrag des Christentums ist, oder des Christen ist, sich langsam zu lösen, langsam, das geht nicht von heute auf morgen, von diesen elterlichen Autoritäten. Sigmund Freud würde sagen, vom Über-Ich. Ich würde sagen, in Teilen auch vom Über-Ich der Kirche. In Teilen, das haben alle Heiligen getan. Dem heiligen Ignatius von Loyola wollte der Papst vorschreiben, dass er Chorgebet machen muss, wie die Benediktinermönche. Ja, der Ignatius sagt, nee, mach ich nicht. Ich mache was anderes. Meine Leute beten anders. Und so ist es bis heute. Das heißt, es braucht auch den Widerstand gegenüber der Gemeinschaft. Sogar den Widerstand gegenüber dem Papst in einigen Punkten. Also, wenn ihr das nicht... Ja. Also den neuen Erzbischof, der jetzt geweiht wird, der wurde, glaube ich, mal ein Dreivierteljahr platt geklopft, bis er dann dem Gehorsam folgend Ja gesagt hat. Aber gut. Nebenbemerkung. Also die Wichtigkeit des Einzelnen zeigt sich an der Biografie Jesu. Der geht weg, weil dieser Überstieg für den Menschen von absoluter Bedeutung ist. Das haben wir ja auch verzwergt. Mir hat mal jemand gesagt, wir haben Gott verzwergt. Und das stimmt. Wir haben viel über Ethik geredet. Viel über Moral. Ist auch gut, ich bin Moraltheologe. Das ist alles wichtig und gut. Aber wir haben einen Satz, den ich hier auch schon mal zitiert habe, der etwas ganz anderes aussagt. Und der heißt lateinisch, agere sequitur esse. Das Tun folgt dem Sein. Und die meisten Menschen sind im Sein krank, angeschlagen, wie wir alle. Und jetzt wird man ihnen sagen mit der Ethik, aber du musst das machen, du musst das machen. Und dann kommst du in die Kirche, meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Kennt ihr alles, habe ich oft gesagt. Wir brauchen so etwas wie eine Seinsarbeit. Und was Jesus leistet, ist eine Seinsarbeit. Er bleibt nämlich nur heil, wenn er sich verändert. Er bleibt nur heil innerlich, und heil heißt ganz, wenn er sich aus der innerweltlichen Familie, aus dem Über-Ich langsam löst und in das göttliche Du eintritt, mehr und mehr. Der Vater und ich, wir sind eins. Und das gilt für jeden Christen. Alles, was für Jesus gilt, gilt für jeden Christen. Warum? Weil er zu unserem Heil gekommen ist. Er ist nur für uns da, der braucht das nicht. Gott braucht diese ganze Erdensdaseinsgeschichte und die Kreuzigung nicht. Der braucht gar nichts. Der ist dreifaltig und in sich genug. Also er schafft die Welt, hat uns das zugemutet und deswegen tut er sich dann auch einmischen. Aber für sich selber braucht er es nicht. Denn ich habe damals Exerzitien gegeben für Priester und habe gesagt, die Zwei-Naturen-Lehre Jesu gilt für jeden Menschen. Und gesagt, ja, das haben wir ja noch nie gehört. Da habe ich gesagt, ja, wozu soll sie denn sonst da sein? Der Gott braucht keine Dogmatik. Der braucht keine Zwei-Naturen-Lehre. Über Jesus wird etwas ausgesagt, was für jeden von uns gilt. Also noch einmal doppelte Identität, das klingt für einen Psychiater ein bisschen schizophren, aber so ist es. Das eine ist die innerweltliche Identität, er war ganz Mensch. Und das andere ist die göttliche Identität, er war ganz Gott. Und das muss sich jetzt langsam durchmischen und fängt an, sagen wir mit 12 Jahren, Pubertät. Kinder spielen verrückt, die Hormone spielen verrückt. Übrigens läuft die Pubertät bei Mädchen viel komplizierter ab als bei Jungs. Deswegen die Gefahr, wenn ich das kurz transgendermäßig einführen darf, dass Mädchen dann sagen, na gut, mir geht's schlecht, ich versuch's mal als Junge. Also das will ich aber jetzt nicht thematisieren, sondern der Überstieg in der Pubertät ist ein anderer, ein existenzieller. Ich habe das mal genannt, ein Seinsüberstieg. Heraus aus der innerweltlichen Abhängigkeit, hinein in die göttliche Abhängigkeit. Warum? Weil die göttliche Abhängigkeit frei macht. So paradox das klingt. Je mehr ich von Gott abhängig bin, desto weniger bin ich abhängig von den Mächten dieser Welt und damit frei. Freiheit heißt nicht Beliebigkeit, sondern Freiheit heißt langsam frei werden von innerlichen Erpressungen oder Abhängigkeiten. Und das ist der Weg des Christen, dass er unabhängig wird. Nicht beliebig, weil die Anbindung an Gott ist gerade keine Beliebigkeit, sondern höchste Verbindlichkeit. Der Philosoph Hegel hat gesagt, du wirst nur frei, wenn du bereit bist, deinen Tod in Kauf zu nehmen. Das ist die Biografie Jesu. Er war so frei, dass er den Pharisäern oder einigen gesagt hat, ich heile jetzt am Schabbat. Ich weiß, dass es verboten ist, aber ich mache es trotzdem, weil es mein göttlicher Auftrag ist. Also schon hier mit der Person Jesu beginnt das Ausscheren aus der Allgemeinheit in das Einzelne. Ich mache das anders. Und das war die Revolution, die ihm den Tod gebracht hat. Manche sagen, er hat das ganze Römische Reich erschüttert. Er hat mindestens einen Teil der Pharisäer und Schriftgelehrten so brüskiert, dass es fast gar nicht anders ging, als dass sie ihn getötet haben. Übrigens ist er nicht umgebracht worden, um uns zu erlösen. Ich halte das einfach für falsch, sondern er ist umgebracht worden, weil er jeden Tag den Willen Gottes erfüllt hat. Und dieser Wille Gottes war dem herrschenden Pharisäertum ein Dorn im Auge. Zum Beispiel, dass er Sünden vergeben hat oder dass er am Schabbat geheilt hat. Also er ist das Beispiel für den Einzelnen. Das Interessante ist, dass er auch die Kirche auf einen Einzelnen gründet, nicht auf die Apostel. Er sagt, du bist Petrus der Fels. Du, einer. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte durch, aber erst mit der Neuzeit wurde das reflektiert. Also brauchen wir noch einmal zurück, oder gehen wir noch den Schritt weiter. Jesus mit 30 Jahren, Hochzeit zu Kana, Sie kennen die Geschichte. Die Mutter sagt, Sie haben keinen Wein mehr, mach mal was. Und er sagt sofort, sofort, wie aus der Pistole geschossen, lass mich in Ruhe. Da habe ich dir nichts zu tun. Frau, was willst du von mir? Und warum ist das wichtig, meine Damen und Herren? Diese 3 Jesus-Worte, oder 2 zitiere ich nur, sind irrsinnig brutal und irrsinnig notwendig. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Im Alten Testament steht doch aber, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst. Da steht ausdrücklich ehren, das ist wahrscheinlich klug, da steht nicht lieben. Weil lieben ist immer in der Gefahr, Abhängigkeiten zu schaffen. Ich habe meinen Sohn so geliebt, schauen Sie mal, der wohnt immer noch mit 60 Jahren bei mir. Liebe hat was mit Freigeben zu tun. Und Freigeben heißt nicht Beliebigkeit, sondern begleiten. Und das macht der Jesus auch. Er wird begleitet von seinen Eltern. Aber sie merken, der hat was. Er muss was machen. Also er geht mit 12 Jahren wieder zurück und ist dann 18 Jahren seinen Eltern gehorsam, wie es heißt. Man weiß nicht viel von ihm in dieser Zeit oder genau genommen weiß man gar nichts. Also 18 Jahre ist eigentlich dunkel über der Biografie Jesu. Und dann kommt eben der zweite Auftritt bei der Hochzeit zu Kana. Und das zweite Wort Jesu ist mindestens genauso brutal und scheint der christlichen Lehre zu widersprechen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Aber es ist doch eine Friedensbotschaft. Ja, was jetzt für ein Schwert? An anderer Stelle sagt er, steckt euer Schwert in die Scheide, denn wer mit dem Schwert kämpft, wird durch das Schwert umkommen. Also muss es ein anderes Schwert sein. Es ist das Schwert der Entschiedenheit. Zu sagen, nee Mutter, das mache ich nicht. Sie kennen das alle aus ihren eigenen Biografien. Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, sage ich dir, was hier zu tun ist. Und da würde ich Jesus sagen, oh, sorry. Ich sage dir, was zu tun ist, weil ich in meiner Gottesanbindung etwas anderes sehe. So, jetzt kommen wir, Heilige Familie, Weihnachten, alles schön. Aber wir müssen da genauer hinschauen. Wer die Familie, ich wiederhole, das klingt jetzt sehr brutal, aber ich weiß aus meiner eigenen Biografie, wer die Familie mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Die Familie ist mein Oberstes. Mein Mann ist mein Oberstes. Meine Kinder sind mein Ein und Alles. Das ist menschlich richtig und trotzdem göttlich falsch, weil es eine Vergöttlichung des Menschlichen ist. Eine Verabsolutierung des Endlichen. Eine Verabsolutierung des Relativen. Und das nennen wir Götzendienst. Natürlich sollen wir unsere Kinder lieben, tun wir ganz selbstverständlich auch die Eltern, aber nicht an die Stelle Gottes setzen. Und so ist genauso dieselbe Gefahr, Stichwort unser Thema von heute, die Gemeinschaft an die Stelle Gottes zu setzen. Bis hin zur Gemeinschaft der Kirche. Die Kirche ist alles, du bist nichts. Nein, Gott ist alles. Extra deum nulla salus, würde ich sagen. Außerhalb von Gott gibt es kein Heil. Aber außerhalb der Kirche sehr wohl. Und das ist vorbildhaft von Jesus gemacht worden. Und die ganze Philosophiegeschichte der letzten 500 Jahre dreht sich fast nur um den Einzelnen. Das geht bloß mit Luther. Hier stehe ich kann nicht anders. Das ist parallel dazu mit Ignatius von Loyola, mit seinen Exerzitien. Jeder Einzelne soll je neu den Willen Gottes finden. Je neu in jeder Lebenssituation. Dann Immanuel Kant, die Menschenwürde. Dann die Existenzphilosophie, Søren Kierkegaard. Existere, herausstehen, der Einzelne steht heraus. Und dann bei Martin Buber, das Ich und das Du. Das ist die Verknüpfung, die wir natürlich brauchen. Also brauchen wir ein Komplexitätsgeschehen zwischen Gemeinschaft und dem Einzelnen. Wie ich schon sagte, wir kommen durch die Gemeinschaft zur Welt, anders geht es gar nicht. Wir brauchen die Gemeinschaft, aber die Gemeinschaft darf nicht Herrschaft gewinnen über mich. Der Einzelne muss die Möglichkeit haben zu sagen, hier stehe ich kann nicht anders, ich mache es anders. Ich mache ja mit dem Professor Kautek, einem Chemiker, noch ein Seminar über Ethik in den Naturwissenschaften, das ist heute Nachmittag wieder. Und da besprechen wir eigentlich viele Dinge, die lebensrelevant sind, auch für das religiöse Leben. Nämlich zum Beispiel, da gab es die Kuba-Krise. Die Russen und die Amerikaner standen sich gegenüber. Und es drohte ein dritter Weltkrieg. Und drei U-Boot-Kommandanten wurden gefragt, zu schießen auf die amerikanischen Boote. Und einer von denen hat gesagt, ich schieße nicht. Einer. Das hat den dritten Weltkrieg verhindert. Sie kennen das Buch von Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Ich meine das wirklich ganz ernst, weil es mir am Herzen liegt, die Hochschätzung des Einzelnen in den Vordergrund stellen. Es kann sein, dass einer verurteilt wird, obwohl er etwas Richtiges tut. Jägerstätte hat Befehle verweigert, ja, ist heilig gesprochen worden. Das ist auch interessant, soweit ich weiß, sind noch nie Gemeinschaften heilig gesprochen worden, sondern immer einzelne Menschen. Ich wüsste nicht, dass der Jesuitenorden heilig gesprochen wurde oder die Franziskaner, die Dominikaner oder, weiß ich, Kirchengemeinde St. Josef oder so. Also was will ich damit sagen? Ich versuche es zusammenzufassen und komme dann schon zum Ende. Ich habe in diesem Titel, insofern war es dann nicht ganz doof, die Unterscheidung gemacht zwischen Gemeinde und Gemeinschaft. Ich habe zwei Kirchengemeinden. Die eine ist St. Josef Margareten und das andere ist Auferstehung Christi. Und die unterscheiden sich, wie mal jemand gesagt hat, wie Hund und Katze. Die St. Josef Gemeinde ist eine Gemeinde, eine Zulaufgemeinde. Das hängt mit meinen Vorgängern zusammen. Da war der Professor Bucher Huldenfeld, dann war der Karl Obermeier, der hat Zen-Buddhismus gemacht. Das heißt, das war immer eine Gemeinde, die andere angezogen hat von außen. Und so ist es bis heute geblieben. Es gibt eine Kerngemeinde, aber die meisten kommen irgendwie zu Kross. Ja. Und die andere ist eine Territorialgemeinde. Die waren da immer schon, die haben die Kirche mitgebaut. Also die sind ein bisschen ghettoisiert, abgeschlossen, würde ich vielleicht sagen. Beides kann man stehen lassen. Es ist aber interessant, dass die neuesten Dokumente aus dem Vatikan nicht mehr von Gemeinschaften im Sinne dieser Gemeinschaften der Kirchengemeinde sprechen. Sondern so wie es richtig ist, die Gemeinschaft der Gläubigen. Man könnte es auch etwas frömmer sagen, hier im Benediktinerkloster, die Gemeinschaft der Gottgläubigen, der Gottsucher. Der Glaube heißt, so steht es in der Benediktregel, ihr sollt prüfen, ob der neue Kandidat wirklich Gott sucht. Und da bin ich ganz dabei, denn was mich immer gestört hat, ist diese Abgeschlossenheit von Gemeinden. Dann kommt man so zum Pfarrcafé, der sitzt da schon 50 Jahre auf demselben Platz und der sitzt schon 30 Jahre auf demselben Platz und der nächste sitzt 20 Jahre auf demselben Platz. Da hat mir mal jemand gesagt in der Dompfarre, Glauben Sie, dass jemals ein Jugendlicher hier seine Nase reinsteckt? Das heißt, die Verteidigung von Territorialgemeinden ist verheerend, weil die Weltkirche eine katholische und allumfassende ist. Eigentlich, das klingt jetzt sehr schropp, gibt es nur eine einzige Gemeinschaft auf der Welt und das ist die katholische Kirche. Katholos heißt allumfassend. Natürlich muss die vor Ort strukturiert werden, das geht ja gar nicht anders. Aber sie muss durchlässig sein. Und diese Abgeschottetheit, mir ist an mir, wir sind hier die Gemeinde, da kommt niemand rein, ist unkatholisch. Und deswegen müssen Einzelne immer wieder aufstehen und diese Grenzen durchbrechen. So hat es Jesus getan, er ist das Vorbild und so haben es viele andere getan. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, ich will ja die Gemeinschaft gar nicht abschaffen, geht ja gar nicht. Auch wenn ich eine Vorlesung halte, wenn niemand da ist, fällt die Vorlesung aus. Wenn ich hier einen Vortrag halte und keiner ist da, gibt es keinen Vortrag. Das heißt, es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft. Aber ich glaube, der Fokus lag zu lange auf der Gemeinschaft. Nochmal, die Kirche ist alles, du bist nichts, füge dich ein. Jetzt ist das Pendel umgeschlagen im atheistischen Individualismus. Ja, ich bin ich. Und wir brauchen eine gute Mitte, sozusagen eine christlich fundierte Hochschätzung des Einzelnen. Weil in jedem Einzelnen spricht der Heilige Geist. Jeder Einzelne ist der Tempel des Heiligen Geistes. So und so hat Papst Franziskus, was kaum jemand bemerkt hat, einen Paradigmenwechsel eingeführt. Ich bin ja seit 15 Jahren in Rom in so einer Akademie für das Leben und habe viele Konferenzen auch mit Kardinälen miterlebt. Und das geht dann immer so, die reisen dann an aus der ganzen Welt und dann hat jeder zu Hause schon 4 Wochen vorher ein Manuskript vorbereitet. Und dann wird das vorgelesen und die anderen hören zu und schlafen ein bei der Hälfte und dann kommt der Nächste dran. Kein Dialog, kein Gespräch, Vortragen von Statements, so wie die Kirche gesagt hat, das glaubt man, dann ist man katholisch, aus. Wir haben aber ein kommunikatives Gottesbild und Franziskus hat gesagt, Leute, ihr müsst miteinander sprechen. Der hat was ganz Einfaches gemacht. Normalerweise sitzt man dann in dieser Aula, wo wir auch immer unsere Kongresse haben. Wie gesagt, die einen sitzen, der andere redet. Und dann hat er gesagt zu seinen Bischöfen, als er anfängt, legt eure Manuskripte beiseite, hört auf, diese vorgefertigten Dinger da vorzulesen, das bringt nichts. Redet ohne Angst, das heißt, kommt in einen echten Dialog, nicht immer Angst haben, dass du verraten wirst und denkt selbstständig. Und so hat er dann auch bei der letzten Konferenz dieses synodalen Prozesses, Prozess, nicht Weg, nennt er das, die Leute einfach um Tische gesetzt, 12er Tische, damit die sich gegenüber sitzen, sich anschauen, miteinander reden. Das ist ganz neu. Für die Kirche, für die offizielle Kirche. Ganz neu. Ich komme ja aus der Wirtschaft, ich hatte eine Apotheke, ich weiß auch, wie es im Krankenhaus zugeht. Wenn man da nicht miteinander redet, bleibt der ganze Apparat stehen. Wenn Naturwissenschaftler nicht miteinander kommunizieren, können sie keine Forschung machen. Die Einzigen, die das können, sind die Kirchenleute. Keine Kommunikation, Sprachlosigkeit in der Kirche. Das ist die größte Sünde, meine Damen und Herren, denn wir haben ein kommunikatives Gottesbild. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also der Urgrund des Seins ist Kommunikation, der Urgrund des Seins ist Liebe, der Urgrund des Seins ist Dialog. Und Franziskus hat seine Bischöfe und Kardinäle dazu gezwungen, miteinander zu sprechen. Das ist neu in der Weltgeschichte, in der Kirchengeschichte. Natürlich nicht neu, in den Gemeinden reden die Menschen ja auch, also ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. So, und jetzt kommt meine letzte These. Zu dieser Dialogfähigkeit muss ich erzogen werden. Eine gute Religiosität muss zu einem guten Eigenstand führen. Dass ich einen Standpunkt habe, dass ich weiß, wer ich bin, wie mein Gottesverhältnis ist, dann bin ich dialogfähig. Wenn ich das nicht habe, werde ich mich sofort angegriffen fühlen, wenn der andere eine andere Meinung hat. Ich weiß das aus Gewaltpräventionen, aus der Schule, das immer wichtiger wird. Wenn einer sich mit Worten nicht ausdrücken kann, greift er zur Faust. Das heißt, wir müssen die Menschen ausbilden, diskursfähig zu sein. Es gibt so eine ganze Philosophie von Jürgen Habermas, herrschaftsfreier Diskurs. Und das hat der Papst begonnen, das war neu. Die um den Tisch herumzusitzen, sagen, du redest, ihr anderen schweigt. Du betest und aus dem Heiligen Geist heraus sagt, was du zu denken hast. Ihr kommentiert das nicht, dann kommt der Nächste. Und das kann unterschiedlich sein. In einer Gemeinschaft, viele Völker, viele Nationen, kann der Heilige Geist in unterschiedlichen Völkern unterschiedlich sprechen. Der Philosoph Hegel würde von der Einheit in Verschiedenheit sprechen. Der eine Geist kann in der Verschiedenheit der menschlichen Geister sprechen. In der Verschiedenheit der menschlichen Kulturen. Und das zusammenzuhalten gelingt nur dem Heiligen Geist. Das kann der Papst nicht. Ja. Der Papst ist auch nicht unfehlbar. Das stimmt ja einfach nicht. Das Lehramt der Kirche besteht aus 4 Säulen. Papst, Bischöfe, katholische Fakultäten und der Sensus Fidelium. Und dieser Papst, der letzte Papst, und dieser wird es fortsetzen, will diesen Sensus Fidelium stärken, den Glaubenssinn des Volkes. Dazu müssen sie aber ausgebildet sein. Auch die Priester müssen besser ausgebildet werden in der Spiritualität. Wir brauchen spirituelle Begleiter, die haben wir zu wenig. Der Kirchenbeitrag würde sich längst lohnen, das, was heute die Psychologen machen, für viel Geld, wenn wir gute Priester hätten. Die würden das gratis machen, nicht umsonst, aber gratis, aber würden eben vielleicht dadurch vom Kirchenbeitrag bezahlt werden. Das heißt, wir haben ja an allen Ecken und Enden einen Aufholbedarf. Gilt übrigens für viele Bereiche in dieser sich total verändernden Welt. Und da meine ich, und das wäre mein Schlusspunkt, dass der Einzelne darin einen größeren Punkt bekommen soll, dass er zu Wort kommt, die Einzelne, der Einzelne, nicht um jetzt sofort alle Strukturen zu verändern, sondern mal zu hören, wie redet der Heilige Geist in dir? Entweder wir nehmen das ernst oder nicht, der Geist in mir. Und Jesus hat auf diesen Geist gehört, deswegen ist er in die Wüste gegangen. Alleine, nicht mit der Gemeinschaft, nicht mit den Jüngern. Warum hat er in der Zeit nicht geheilt, könnte man ja sagen. Er war schon 30 Jahre alt, der konnte das alles. Warum geht er in die Wüste? Ein Egoist, würde man sagen. Viele Menschen, denen ich so etwas vortrage, im Zweiergespräch oder bei Exerzitien, sagen, das ist ja Egoismus, dass du an dich selber denkst. Nee, ich muss an mich selber denken, weil nur wenn ich in Ordnung bin, ist auch mein Umfeld in Ordnung. Das habe ich oft zitiert von Immanuel Kant, der sagt, du hast eine Verpflichtung zum Glücklichsein. Das klingt zunächst total schwachsinnig. Ich kann ja niemanden verpflichten, glücklich zu sein, wenn gestern mein Vater gerade gestorben ist oder was. Aber der Umkehrschluss ist richtig. Wenn du ständig unglücklich bist, wirst du auch dein Umfeld unglücklich machen. Und wenn du unheil bist in dir, dann wirst du Unheil stiften in der Welt. Und umgekehrt, in dem Maße du innerlich heil im Einklang mit Gott und deinen Mitmenschen bist, in dem Maße wirst du Heil stiften. Das heißt, alles in der Welt geht von innen nach außen. Was in mir heil ist, wird nach außen in Heil ausstrahlen. Was in mir unheil ist, wird nach außen Unheil ausstrahlen. Und deswegen die Umkehr von der Gemeinschaft zum Einzelnen, weil du hast eine Pflicht, dein Leben in Ordnung zu bringen. Du hast eine Pflicht, mit deiner Geschichte aufzuräumen. Deswegen die großen Exerzitien, die noch längst nicht erkannt sind, obwohl es sie seit 500 Jahren gibt, beginnen die erste Woche im Schweigen, also 4 Wochen im Schweigen, mit der Betrachtung des eigenen Lebens, gar nicht mit Gott. Ignatius sagt, schau dir erstmal an, wie war das zu Hause? Selbstwahrnehmung. Wie war es mit deinen Eltern? Wie roch es nach Essen? Wie war der Vater mit der Mutter? Habt ihr einen Hund gehabt? Habt ihr ein Tier gehabt? Habt ihr einen Garten gehabt? Wart ihr arm? Einfach mal hinschauen, weil wenn ich meine Biografie nicht erkenne, kann ich auch Gott nicht erkennen. Die Gotteserkenntnis beginnt mit der Selbsterkenntnis. Oder das durchmischt sich, sagen wir so. Je mehr ich mich erkenne, desto mehr kann ich Gott erkennen. Je mehr ich Gott erkenne, desto mehr kann ich mich erkennen. Das wäre der nächste Punkt, aber ich kann jetzt nicht 2 Stunden reden. Christentum hat was mit Erkenntnis zu tun. Die Gabe des Geistes, die erste Gabe ist Erkenntnis. Wir haben in der Philosophie ein ganzes Fach gehabt, Erkenntnistheorie. Was kann ich erkennen? Wie erkenne ich? Mit meinen Augen, mit meinen Sinnen, mit meinem Verstand, mit meiner Vernunft und so weiter. Ich glaube, dass das alles, sorry, dass ich wieder so brutal bin, am Boden liegt. Ja? Hauptsache Moral, Kondom, Pille, richtig vor der Ehe nie, in der Ehe nicht, nach der Ehe nicht. Und dann heißt es nichts. Leute, nichts haben wir. Ist auch mal wichtig, kann man auch mal drüber reden. Als ich in dieser Akademie, ist gar nicht so lange her, vor 15 Jahren eintrat im Vatikan, ging es nur um Abtreibung. Abtreibung, Abtreibung, Abtreibung. Da habe ich gesagt, Leute, könnt ihr, ist auch mal gut, ist auch ein wichtiges Thema. Aber es gibt auch andere Themen. Dann haben wir jetzt seit 4 Jahren angefangen, Papst Franziskus hat diese Akademie aufgelöst und neu eingesetzt, angefangen über Klimaforschung zu sprechen, über Identitätsfindung der Menschen zu sprechen, jetzt über künstliche Intelligenz zu sprechen. Dieser Papst ist ein Mathematiker und setzt sich sehr stark dafür ein, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben längst ganz andere Fragen. Diese anderen alten moraltheologischen Fragen spielen auch irgendwie noch eine Rolle, aber es gibt schon ganz neue Herausforderungen. Wie gehen wir um mit der Zerrissenheit der Welt und so weiter? Also lange Rede, kurzer Sinn, ich komme zum Punkt, zum Abschluss. Das Thema hieß, braucht der Christ eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft? Dann würde ich sagen, wiederhole es nochmal zusammenfassend, der Christ kommt durch eine Gemeinschaft auf die Welt, er braucht die Gemeinschaft, sagen wir mal, Erstkommunion, also Taufe, Erstkommunion, Firmung, dann gehen die meisten raus aus der Kirche. Wir müssen ihnen helfen, in der Firmung schon die Geister unterscheiden zu lernen, also wo ist der göttliche Wille, wo ist der menschliche Wille, wie finde ich die richtige Ehefrau, wie finde ich den richtigen Beruf, das sind alles zutiefst christliche Punkte, die man machen muss. Ich will vielleicht noch einen Begriff einführen am Ende. Wir müssen im Leben viele Kompromisse machen. Also wenn Sie verheiratet sind und Kinder haben, müssen Sie viele Kompromisse machen. Und jetzt muss man genau unterscheiden, ich wollte darüber meine Habilitation schreiben, ich habe es dann was anderes genommen, wo man Kompromisse machen kann und wo nicht. Also ob ich jetzt noch eine halbe Stunde hier bleibe und eine Tasse Kaffee mit Ihnen trinke, das geht. Aber wenn mein Vater mir gesagt hätte, du musst die Frau heiraten, da darf ich keinen Kompromiss machen. Ich habe lange gerungen, ob ich die Apotheke meiner Tante übernehme, deswegen habe ich Pharmazie studiert. Dann hat meine Mutter gesagt, ja, du musst Rücksicht nehmen, das war ihre Schwester, die hat keine Kinder und du bist der einzige Hoffnungsträger. Das habe ich eine gewisse Zeit lang mitgemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Genick brechen würde, wenn ich hier weiterhin Kompromisse machen würde, weil meine Berufung eine andere ist. Und da kommt der Einzelne ins Spiel, meine Damen und Herren. Viel im Alltag müssen wir Kompromisse machen, geht gar nicht anders, weil wir eine Gemeinschaft sind. Aber bei bestimmten Punkten darf ich keinen Kompromiss machen, weil es um mein Wesen geht. Lesen Sie Felix Timmermans, die Auseinandersetzung von Franz von Assisi mit seinem Vater. Der Franz sollte das Geschäft übernehmen und hin und her. Und am Ende liegt der Vater auf dem Sterbebett. Der Franz von Assisi besucht ihn nochmal. Und der Vater sagt zu ihm, schön Franz, dass du an mein Sterbebett kommst. Jetzt habe ich verstanden, dass du doch das Geschäft übernehmen wirst. Und der Franz dreht sich einfach um und geht schweigend davon. So, und das wäre mein Schlusspunkt. Schauen Sie, wo Sie sich selbst sein müssen und keine Kompromisse machen dürfen. Und schauen Sie, wo Sie Kompromisse machen müssen, weil das Leben anders gar nicht geht. Insofern wäre mein Plädoyer, wir können die Gemeinschaft nicht auflösen, ist auch gut. Aber nicht unbedingt die Territorialgemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft von Gläubigen, eine Gemeinschaft von Gottsuchern. Und darin kann der Einzelne vorkommen, und das erlebe ich in meiner Pfarrei. Je mehr man auch den Einzelnen zutraut, ihre Talente zu entfalten, desto fröhlicher sind sie und desto mehr geschieht Positives. Gut, vielen Dank.
Sie meinten, Sie könnten noch 2 Stunden referieren. Wir könnten dann sicher noch 2 Stunden. Ja, danke, dass Sie uns Mut gemacht haben, so wie Sie gesagt haben, es liegt an uns und es ist unsere Aufgabe, eigentlich bereit zu sein, aufzustehen.
Ja.
Oft fehlt der Mut, aber es liegt auch sehr viel Resignation vielleicht darin, weil man sagt, das nützt eh nichts, es bringt eh nichts. Ich denke, wie Sie gesagt haben, Kirche soll eine Gemeinschaft der Gottsuchenden sein, habe ich mir gedacht, wenn ich das meinen Kindern gesagt hätte, dass Kirche ein Ort ist für dich, der Gottsuche, hätte ich es ihnen vielleicht ein bisschen leichter machen können.
Das glaube ich auch, ja. Und vor allen Dingen Hilfe zum Gelingen des Lebens, das ist entscheidend. Ja. Kirche ist kein Selbstzweck. Genau. Kirche, wir sollen uns gegenseitig helfen, dass unser Leben gelingt, dass wir unsere Talente entdecken, entfalten und so weiter.
Und das sind eben oft so einfache Begriffe, so wie Sie gesagt haben, eben Kirche ist abgehakt, aber wenn ich sage, das ist ein Ort der Gottsuchenden, dann habe ich schon einen Weg dorthin bereitet. Also ich denke, es liegt oft an den Vokabeln. Herr, danke für Ihre klaren Worte, weil Sie oft vieles, was wir wissen, uns immer wieder bewusst machen. Danke.
Danke auch. Repetitio est mater studiorum. Gut, wollt ihr noch was wissen, sonst gehen wir. Bitte.
Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, aber ich will Sie sagen, ich bin schon in meine Enkel, weil meine Kinder habe ich noch nicht begriffen, aber bei meinen Enkeln, wo und wie können Sie lernen das?
Sie können am besten lernen durch Ihr Beispiel. Aber es gibt einen schönen Satz von Augustinus, glaube ich, der sagt, gib Zeugnis von deinem Glauben notfalls mit Worten. Also am besten durch das richtige Handeln. Ich würde sagen, noch besser durch das richtige Sein. Es gibt ein interessantes Wort von Lao Tse, glaube ich, das heißt, über Gott, in Anführungsstrichen, obwohl in Asien ja nicht so ein personaler Gott da ist. Er, der nichts tat, regierte dennoch gut. Johannes der Täufer zieht sich zurück in die Wüste und sie laufen ihm nach in Scharen. Wir haben einen falschen Aktivismus entwickelt, das heißt jetzt nicht Hängematte und nichts tun. Wir brauchen sowas wie Seinsarbeit. Es gibt die schöne Geschichte, ich weiß nicht von wem sie stammt, von 5 Fischern am See und 4 von denen fahren jeden Tag raus, um Fische zu fangen. Und einer bleibt immer zu Hause und geht spazieren und denkt nach und betet. Und eines Tages machen die 4 dem einen zum Vorwurf, du bist doch ein fauler Hund, du bist doch hier nur und sitzt rum und betest und so weiter. Und dann sagt er einen schönen Satz, er sagt, ich arbeite viel härter als ihr. Warum geht denn der Jesus 4 Wochen in die Wüste und danach hat der Ignatius seine 4-wöchigen Exerzitien ausgebildet? Weil er Seinsarbeit macht, weil er sich erstmal selber konfrontieren muss mit sich selber. Ängste anschauen, Versuchungen anschauen, Biografie anschauen, was auch immer. Und deswegen sind diese Exerzitien so klug, weil sie zunächst darauf Wert legen. Wir meinen immer, wir müssen erstmal was tun. Ich bleibe bei dem alten Satz, das ist natürlich jetzt schwierig, philosophisch in den Alltag zu übersetzen. Das Sein liegt dem Tun voraus. Agere sequitur esse. Das Tun folgt dem Sein. Das heißt, was können Sie mit Ihren Enkeln machen? Sie können sich immer wieder zurückziehen und an Ihrer eigenen Vervollkommnung arbeiten sozusagen. Oder gehen Sie sonntags in die Kirche und sagt doch mal jemanden von den Enkeln, komm doch mal mit. Zusatztipp, aber Sie müssen sich aussuchen, wohin Sie gehen. Man kann nicht einfach in jede Kirche gehen. Leider. Bevor ich zu einem Arzt gehe, würde ich mich auch erkundigen. Kann der was oder kann der nichts? Mein Vater hat ja noch gesagt, man geht für Gott in die Kirche, das ist alles richtig, aber das geht heute nicht mehr. Es wird so viel Unfug erzählt, dass man das heute genau anschauen muss, wo man hingeht. Sonst verprellt man die Enkel schon gleich wieder beim ersten Mal. Also Ihre Arbeit ist, gute Orte zu finden, damit die Enkel etwas mitnehmen. Fahren Sie mal in ein gutes Kloster oder gehen Sie mal in eine gute Kirche oder gehen Sie mal mit den Kindern in einen guten Film oder was auch immer. Also es liegt in Ihrer Verantwortung, wenn Ihnen da was am Herzen liegt, den Enkeln, was das Christentum angeht, die beste Kost zu bieten, die wir haben. Finden und geben, ja. Weiter. Wir brauchen, das klingt so wettbewerbsmäßig, aber ich glaube, dass das absolut notwendig ist heute. Wir haben einen Wettbewerb der Religionen und wir brauchen auch einen Wettbewerb, in dem wir, das weiß ich als Leistungssportler, das Christentum ist die, also sage ich jetzt mal so, die beste Religion, die wir haben. Aber wir haben daraus einen richtigen Murks gemacht und wir müssen zurück zu der Größe dieses Christentums. Die Leute wissen das nicht. Menschenwürde, die Hochschätzung des Einzelnen, christliches Gedankengut gibt es in den anderen Religionen nicht. Musikgeschichte, Beethoven, Schubert, Mozart, ohne gregorischen Choral der Benediktinermönche, undenkbar. Unsere Errungenschaften mit sozialen Leistungen, also Unternehmertum ja, aber Abfederung den Armen nicht vergessen. Das ist alles christliches Gedankengut. Vermehre deine Talente, aber vergiss den Armen nicht. Amerika hat calvinistisch einen reinen Kapitalismus und dieser knallt gerade vor die Wand. Und noch haben wir die Chance, weil noch Europa ein relativ stabiles Gefüge ist, an diesen Werten zu arbeiten und uns auch zu trauen, mit der Begründung, also wir müssen immer dann begründen, dass das aus dem Christentum kommt, weil die meisten das nicht wissen. Die sagen, das ist unser Staat, unser Sozialstaat und so weiter, ohne zu fragen, wo kommt das her? Man muss sich auch trauen, aber wie gesagt, dazu muss man wieder einiges wissen, zu sagen, das kommt daher, das kommt daher, das kommt daher. Wie hat der Begriff der Menschenwürde sich entwickelt über die griechische Philosophie? Dann Paulus, vor Gott sind alle Menschen gleich. Immanuel Kant war auch ein Christ, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen heute unsere Dinge begründen können. Und das ist wichtig.
Ich habe eine Frage, bitte, zur
Ich sage ja noch 2 Sätze dazu. Schauen Sie, wie geht Welt? Der Begriff Zukunft sagte schon, sie kommt auf uns zu. Und die nächsten 10 Minuten waren noch nie da in der Weltgeschichte. Woher soll man das wissen? Man kann natürlich, wir hätten ja nie zu denken gewagt, dass in Europa nochmal ein Krieg ausbricht. Und wir hätten nie zu denken gewagt, dass eine amerikanische Demokratie, angeblich die älteste Demokratie, was aber so nicht stimmt, zusammenbricht durch einen einzigen Diktator, wollte ich gerade sagen. Das heißt, das eine ist, wir müssen oft reagieren auf das, was geschieht, weil wir es nicht vorhersehen können, weil wir es auch zum Teil nicht beeinflussen können. Wir können die amerikanische Politik nicht beeinflussen, wir können nur jetzt darauf reagieren, dass Grönland nicht eingenommen wird zum Beispiel. Und die sitzen gerade in Davos und diskutieren das. Und keiner hätte sich gedacht, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in diesem rasanten Tempo vor sich geht und immer rasanter wird. Also ich würde mal so sagen, man könnte denken, wir sind in einem apokalyptischen Zeitalter und vieles deutet darauf hin. Umweltkatastrophen, Tsunamis, Überschwemmungen, Kriege, steht alles schon im Neuen Testament, sind alles Geschichten, die in der Adventszeit gelesen werden. Dann aber erhebt euer Haupt, die Erlösung ist nahe. Das heißt, ich komme zurück zu dem alten Satz, die Dinge beeinflussen, die ich beeinflussen kann und die Dinge hinnehmen, die ich nicht beeinflussen kann. Also was im Internet geschieht, kann ich nicht beeinflussen. Wir können europäische Gesetze machen und die Europäische Union arbeitet daran, dass nicht dieser freie Markt der Gedanken wie in Amerika zugelassen wird, dass nicht Lüge wie Wahrheit behandelt wird. Also kann die Politik etwas tun. Sie können tun, dass Sie das Ding gar nicht einschalten, dass Sie die Social Media gar nicht bedienen. Ist ja kein Zwang. Sie können Ihre Enkel darauf hinweisen, dass das schädlich ist, wenn man 8 Stunden vor der Flimmerkiste sitzt. Macht sogar physiologische Schäden, weil das Gleichgewichtsorgan sich nicht ausprägen kann, wenn man zu lange vor diesem Internet sitzt oder was auch immer. Das heißt, jeden Tag neu fragen, was kann ich tun? Ich kann den Papst nicht beeinflussen, ich kann Donald Trump nicht beeinflussen, aber ich kann Ihnen einen Vortrag halten hier. Und ich kann für mein eigenes Leben schauen, wie ich versuche, in meinem Umfeld zu agieren. Ich glaube, dass das die wichtigste Unterscheidungsgabe ist. Was muss ich hinnehmen und was kann ich tun? Also sind Sie immer frei, mit diesen Social Media und mit der künstlichen Intelligenz umzugehen. Sie können sie nutzen oder auch nicht nutzen. Eines können Sie nicht, Sie können nicht mehr aussteigen aus dem Ganzen, weil es läuft. Bitte.
Danke für die Vortrag. Aber wo ist der Weg aus dieser Einsamkeit, in der wir leben?
Da gibt es nur einen, das ist eine sehr intelligente Frage. Das steht auch alles in meinem Buch über die Frage, wie komme ich aus der Einsamkeit heraus. Jetzt sage ich was ganz Furchtbares. Nicht durch die Gemeinschaft. Sie können in einer Gemeinschaft genauso einsam sein. Sie können in einer Zweisamkeit der Ehe genauso einsam sein wie alleine. Also, das ist jetzt eine sehr fromme Antwort. Aus der Einsamkeit komme ich nur raus, wenn ich fähig bin, alleine zu sein. Und wenn ich fähig bin, fähig zu sein, alleine zu sein, brauche ich eine gute Gottesanbindung. Das übt der Jesus 4 Wochen lang in der Wüste. Das ist die Voraussetzung für sein Auftreten. Da ist keiner in der Wüste. Keine Gemeinschaft, keine Kirchengemeinde, keine jüdische Synagoge. Nur Wüste. Und da ist er mit seinem Vater alleine. Und das wäre mein letzter Punkt. Deswegen danke für die Frage. Ich glaube, dass der heutige Mensch nicht nur einsam ist, obwohl er viele Kontakte hat, sondern dass er auch nicht gemeinschaftsfähig ist. Weil du nur gemeinschaftsfähig bist, wenn du selbstfähig bist. Also wenn du es mit dir selber aushältst. Das hat Blaise Pascal schon gesagt vor 400 Jahren. Die größte Katastrophe der Menschheit ist, dass wir es nicht einmal eine halbe Stunde mit uns selber in unserer Zelle aushalten. Aus der Einsamkeit komme ich heraus durch Gebet. Natürlich auch, wenn hier Menschen sind, freut man sich, trinken dann Kaffee zusammen und so weiter. Nur es kann sein, dass sie nach einem Fest mit 500 Leuten noch einsamer nach Hause gehen, als sie kommen sind. Das ist übrigens ein Problem mancher Künstler, die haben einen Abendauftritt mit 20.000 und gehen nach Hause in ihr Hotelzimmer und sind Mutterseelen alleine und einsam. Das heißt, ohne Gottesanbindung kommen sie aus der Einsamkeit nicht heraus. Die Gemeinschaft bringt es nicht. Die ist schön, wenn es sie gibt. Ich bin auch gerne unter Menschen, aber das löst das letzte Problem nicht. Bitte.
Die Erfahrung, die ich mache bei den Kindern, ist es so, des Zeitgeistes. Ja? Also, ich kenne überhaupt niemanden, der noch einmal Kinder haben will, weil in einer Welt wie heute kann man gar nicht. Ich kenne niemanden, der fest ist. Was soll ich denn?
Immer den Einzelnen konfrontieren.
Es ist immer, also dieser Bei uns zu Hause hat es geheißen, wir sind anders, wir machen es anders.
Ja.
Wir wollen nicht so, wie alle den Nazis.
Ja, und ich würde sofort sagen, wenn Ihr Enkel sagt, ich kenne niemanden, dann würde ich sofort sagen, wie steht es mit dir?
Gut,
hier genau so. Ja. Gut, dann ist halt so. Also manches muss man hinnehmen. Aber meine Grundthese ist, wir müssen die Menschen mehr konfrontieren mit sich selbst. Der Mönch berate ja auch viele Mönche oder kommt zum Gespräch. Dann sagen die immer, Stichwort heute mit Gemeinschaft, Gemeinde und so weiter. Ja, uns wurde gesagt im Kloster, ich trage die Gemeinschaft und die Gemeinschaft trägt mich. Sag ich ja, alles schön und gut, aber reicht das? Was passiert denn, wenn von 13 Mönchen 12 austreten? Trittst du dann auch aus, weil die Gemeinschaft kaputt ist? Du musst doch eine einmalige individuelle Berufung haben, sonst bringt das ja gar nichts mit dem Mönchsein. Monos heißt allein. Das heißt, wenn der Enkel sagt, ich kenne niemanden, sage ich, aber wie ist es mit dir? Willst du es genauso machen? Wenn er sagt, ich will es genauso machen, na gut, dann bist du halt auch so ein Herdenviech. Du machst es halt wie alle. Gibt es was in dir, was anders ist? Oder bist du auch so ein... Ja, dann frag sie, immer konfrontieren. Ja, dann lass dich halt vom Sog hinziehen. Haben sie bei Hitler auch gemacht. Haben gesehen, was daraus wird. Meine These ist, immer konfrontieren. Wie ist es mit dir? Ich dachte immer, du hast einen eigenen Namen. Ich dachte immer, du bist nicht die Menge. Ich dachte immer, du musst nicht dem ganzen Sog nachlaufen. Findest du den Sog gut? Willst du auch keine Kinder? Wenn ja, warum? Weil die Welt so furchtbar ist. Ja, dann steh auf und mach sie besser. Schöner Satz von Teresa von Avila zu Johannes vom Kreuz. Die Welt liegt im Argen, die Kirche liegt im Argen. Wir müssen etwas tun. Wenn du mitmachst, sind wir schon zwei. Wir schauen immer auf das große 80.000 Leute, ja, und Millionen. Interessiert mich doch gar nicht. Mich interessieren Sie. Sind Sie dabei? Deswegen ist es ja auch gut, dass wir uns hier versammeln. Was habe ich von 80 Millionen Zuhörern? Ich freue mich, wenn ich sonntags meine Predigten aufnehme und 1.600 habe. Ist gut, eine kleinere Zahl ist auch besser als eine größere Zahl. Mir haben mal Politiker in Berlin gesagt, schon vor 30 Jahren bei einem Wahlkampf, es bringt uns nichts, wenn wir einen Vortrag vor 500 Leuten erhalten. Aber mach uns 3 Abendessen mit 8 Menschen, die viele andere kennen. Die Wirkung der Ausbreitung ist viel größer als die Masse. Jesus hat mit 12 angefangen. Das war immer die Philosophie der Jesuiten. Wenn ich die Politiker oder den König gut berate, wird er beste Politik machen für das Volk. Es hat keinen Zweck, vor 8 Millionen Österreichern einen Vortrag zu halten. Aber die 10 Einflussreichsten zu gewinnen, dass die was einsehen, das hilft dem Staat und das hilft den Menschen. Das heißt, es geht immer um die Einsicht des Einzelnen. Immer, immer, immer. Das Volk sieht nichts ein. Es geht immer um Einzelnen. Das Volk setzt sich zusammen aus Einzelnen. So hat Aristoteles seine nikomachische Ethik entwickelt. Was will der einzelne Mensch? Er will glücklich werden. Was braucht er dazu? Wir sagen immer, die Welt. Ja. Und wie der Enkel sagt, ja, ich kenne keinen Christen mehr. Dann sage ich, so what? Interessiert mich doch gar nicht. Ist ja traurig vielleicht. Aber du bist doch ein einzelner Mensch. Steig doch aus, du hast ja angefangen. Du bist Johannes. Geh. Du bist die Maria. Du sollst das Kind gebären. Du bist der Petrus. Auf dich will ich die Kirche bauen. Ja, dann mach's anders. Los, geh los. Oder ich würde ja noch schlimmer, also ich kenne Ihren Enkel jetzt nicht, aber ich würde sagen, du willst doch gar kein Herdentier sein. Du willst dich doch unterscheiden von den anderen. Oder nicht? Oder willst du in der Masse aufgehen?
Das Gefühl ist es. Sie wollen einfach. Es gibt eine Feindesinnheit für die Masse.
Ja, so ist es. Das habe ich auch mal, ich will jetzt keinen Namen nennen, bei einem jungen Menschen erlebt. Dem wollte ich ein paar Schuhe schenken. Und dann gingen wir 2 an Wochenende durch die Stadt. Ich habe das schon mal erzählt. Und er fand keine Schuhe. Und ich habe schon gesagt, also ich höre jetzt auf, ich setze mich ins Café. Gut, er ging nochmal in einen Laden, kam zurück, sagte, jetzt habe ich ein paar Schuhe gefunden. Und dann gingen wir dahin in den Laden, wollten die Schuhe kaufen. Jetzt dauerte das noch 3 Stunden. Und da habe ich gesagt, was ist jetzt los? Kaufen wir jetzt die Schuhe oder nicht? Also was hat er gemacht? Er hat erstmal seinen 12 Kumpels in Bayern eine SMS geschickt mit dem Foto. Und erst als alle 12 gesagt haben, die Schuhe sind super, hat er gesagt, dann kaufen wir sie. Also was sagt das aus? Zugehörigkeitsgefühl. Zugehörigkeitsgefühl. Wenn alle so sind, dann will ich dazugehören. Und das ist einerseits verständlich, vieles ist menschlich verständlich, aber auf Dauer ist das nicht sehr zielführend. Weil ich kann nicht immer das tun, was die Masse tut. Wie gesagt, diese schlechte Erfahrung haben wir schon mal gehabt. Vielleicht ist es noch eine Frage. Also, konfrontieren. Ob man nur so ein Mitläufer sein will. Ich habe mich immer gewehrt gegen das Mitläufertum. Hat mir nicht nur Freunde gebracht, aber...
Ich muss jetzt leider auftreten. Wir haben eine ganz wichtige Frage.